herzliches Willkommen euch zur nächsten Runde von Tischreden. Und heute haben wir das Thema Prophetie. Man könnte schon fast fragen bei so einem Wort, das im Alltag ja eigentlich nicht vorkommt. Was bedeutet das eigentlich, Prophetie? Aber ich mache noch vielleicht einen anderen Öffner, den ich euch mitgeben will. Ich habe vor einiger Zeit mal einen alten Pastor reden hören. Und der war im Brustton seiner Überzeugung, hat er gesagt, Prophetie ist nichts anderes als vorausgesagte Geschichte und Geschichte nichts anderes als erfüllte Prophetie. Das war so sein Satz. Und ich habe mich gefragt, stimmt das? Hat er recht? Kann man das so sagen? Prophetie ist nichts anderes als vorausgesagte Geschichte und Geschichte nichts anderes als erfüllte Prophetie. Ist das so was, wo ihr sagen würdet, stimmt?
Also diese beiden Teile dieses Satzes sind ja einmal in die Zukunft geblickt und einmal zurückgeblickt. Ich glaube, was mir spontan zu kurz kommt, ist irgendwie, gibt es auch einen Sinn für die Gegenwart? Mhm. Also hat das was mit dem Hier und Jetzt zu tun? Also wenn ich sagen kann nachher, ja, da, das war das und kann den Finger drauf zeigen, hat sich erfüllt oder nicht erfüllt. Oder sagen kann, so wird es wohl kommen und ich hoffe, dass ich irgendwann sagen kann, es hat sich dann auch so erfüllt. Dann spare ich irgendwie das Hier und Jetzt aus und ich glaube, Prophetie hat viel, viel mehr mit der Gegenwart noch zu tun.
Hm. Naja, ich habe jetzt so überlegt, das würde eigentlich schon die Wirklichkeit schon stark reduzieren. Also ich weiß nicht jetzt, in welchem Kontext er das gesagt hat, aber es ist ja jetzt nicht alles vorausgesagt. Also was werde ich jetzt mal ganz banal, was werde ich essen morgen oder welchen Pullover werde ich mir kaufen. Also dafür gab es jetzt keine prophetische Aussage, du wirst zu den Dunkelblauen greifen. Und dann greife ich zu den Dunkelblauen Blauen und dann habe ich so die Sicherheit, dass ich genau das gemacht habe, was auch vorausgesagt wurde, was prophetisch vorhergesagt wurde. Aber natürlich hat Prophetie oder der Prophet, der im Namen Gottes redet und etwas über die Zukunft sagt, muss ich ja dann auch in der Zukunft dann prüfen, ob das Gesagte jetzt auch sich erfüllt hat oder nicht und auch so eingetreten ist, wie der Prophet, der im Namen Gottes spricht, das auch gesagt hat. Was durchaus auch dann ein Test dann auch ist für den, der behauptet, dass er prophetisch reden kann, dass das eben auch stimmt, dass er oder sie ein Prophet oder eine Prophetin ist. Also Prophetie und Geschichte hängen zusammen, aber jetzt nicht in dieser Ausschließlichkeit oder in dieser Gesamtheit.
Ja, aber was mit diesem Satz irgendwie verknüpft wird und weshalb man auch so in diese Richtung denkt, ist, dass wir gewöhnlich mit Prophetie Zukunftsvorhersage assoziieren. So. Ja. Also, als du am Anfang gefragt hast, so bei Prophetie, was ist das Erste, was uns so einfällt? Ja. Wir denken so an Zukunftsvision, die sich dann erfüllt. Und dann kann ich schon verstehen, dass jemand im nächsten Schritt eben diesen Aspekt von Prophetie hervorhebt und sagt, es geht um die Zukunft. Aber das wäre interessant oder spannend, das auch irgendwie zu reflektieren und zu hinterfragen, ob unsere Assoziation von Prophetie mit Zukunftsvorhersage die Assoziation sein sollte, ja, wenn man den Begriff näher
reingeht. Ja, ich finde ja auch, weil ich würde jetzt erstmal empirisch dran gehen. Ich würde mir erstmal fragen, wenn ich so überblicke, die großen Propheten, prophetischen Schriften, Jesaja über 60 Kapitel, Jeremia auch ähnlich lang, Hesekiel, das sind die ganz großen, dann haben wir die 12 kleinen Propheten. Und ich habe die nicht alle auswendig drauf, aber wenn ich jetzt sagen würde, wie viele von diesen Kapiteln beschäftigten sich denn wirklich mit vorausgesagter Geschichte, würde ich sagen, das ist der Minimal, es ist ein Bruchteil davon. Ich glaube, dass wahrscheinlich 80, 90% davon sind, hineinsprechen in die konkrete Situation. Manchmal mit Aufzeigen von Konsequenzen, wenn nicht dann das. Ja? Das würde ich jetzt nicht als vorhergesagte Geschichte deuten, sondern als pädagogische Maßnahme. Ja, ich bin ja auch kein Prophet, wenn ich meinen Kindern sage, wenn du nicht auf isst, dann regnet's. Das ist ja keine Prophetie, sondern es ist eine etwas hilflose pädagogische Maßnahme. Und das finde ich, müsste man erstmal empirisch gucken. Ja, ist das so? Also es gibt Teile, wo das so ist, aber greifen wir die uns nicht raus, weil sie vielleicht ein bisschen sensationeller sind, weil wir sagen können, Jeremia, weil das hat die 70 Jahre vorausgesagt des Exils und Daniel dann irgendwann guckt und sagt, Mensch, irgendwann, dann müsste, oder wo war das, dann müsste doch jetzt vorbei sein langsam und dann hat sich was erfüllt, aber ich glaube, das ist nicht das meiste davon.
Also je länger ich über diesen Satz nachdenke, desto fremder wird er mir auch. Ja? Weil ich denke, es entspricht natürlich der menschlichen Neugier und dieser Sehnsucht, in die Zukunft gucken zu können. Ja? Also diese Ungewissheit, was kommt auf mich zu, irgendwie zu handeln und zu sagen, ich möchte Sicherheit haben. Ja? Ich möchte wissen, was los ist. Und deswegen so dieses Interesse an Prophetie als Weissagung für die Zukunft. Ne? Aber ich gebe dir recht, also je mehr ich die Prophetie in der Bibel lese, desto mehr stellt sich auch dar, dass es eben nicht ein Befriedigen von Neugier ist, ja, oder ein genaues Vorhersagen, was da jetzt genau kommt. Ja. Also natürlich Daniel, Offenbarung, das sind so die apokalyptischen Bücher, wo man jetzt weit in die Zukunft blickt, aber viele andere, also der Großteil der prophetischen Aussagen der Schrift ist eben nicht eine genaue Vorhersage dessen, was kommen wird.
Aber ich meine, die Herausforderung ja bei Prophetie ist ja, oder dem zugrunde liegend, ist ja die Frage, redet Gott? Und wenn er redet, kann der Mensch ihn hören? Das ist ja so diese Grunddilemma, in dem, wenn gerade das Buch Daniel jetzt, weil du das erwähnt hast, das Grunddilemma, das König Nebukadnezar hat, er hat einen Traum, etwas beunruhigt ihn zutiefst, existenziell, und er will diesen Traum seinen Zeichendeutern und seinen Kundigen, Zauberer, Sterndeuter, Wahrsager, Priester, Daniel Kapitel 2, er will diesen Traum mit seinem professionellen Personal nicht teilen, um eben herauszufinden, ob sie wirklich jetzt wirklich von Gott hören können, von den Göttern hören können. Erstens, was war sein Traum, und dann, wie deutet man jetzt so diesen Traum oder wie deuten sie diesen Traum? Und der Test für ihn, dass sie wirklich wissen, was sie tun und nicht irgendwelche Märchen erzählen, ist eben, dass er das nicht sagt. Ja, und das ist ja dann die große Debatte. Also die Götter sind nicht bei den Menschen, die sind weit weg und wir können sie nicht hören. Und deswegen können wir dir auch die Deutung nicht sagen. Das ist das, was die Zeichendeuter sagen. Das heißt, irgendwo ein Offenbarungseid, eigentlich stochern wir nur wirklich im Dunkeln, weil Zugang zu den Göttern haben wir nicht. Jetzt in der Bibel, dann Daniel und seine Freunde, die zu Gott beten, zu dem Allerhöchsten, zu ihrem Gott beten, der spricht zu ihnen und sie können hören.
Aber das ist doch, also ich finde, das, du beschreibst jetzt im Grunde genommen die Prophetie von ihrer Wurzel her. Ne? Dass Prophetie letztlich eine Offenbarung oder ein Modus der Offenbarung Gottes ist. Also Prophetie in der Bibel ist immer dann Prophetie, also wahre Prophetie, wenn Gott zum Propheten spricht, also wenn Gott sich mitteilt sozusagen. Ja? Das kann natürlich auch die Zukunft sein. Aber das muss es ja nicht.
Nee. Ja, aber du hast es ja gerade richtig gesagt, wir gehen das Thema jetzt ja abstrakt an. Ja, wir haben gesagt, Prophetie, das ist das abstrakte Thema, das ist unsere Überschrift. Und jetzt hast du erwähnt, der Prophet. Und ich glaube, das wäre die richtige Herangehensweise, eben zu gucken, was ist denn die Funktion eines Propheten? Ne? Und davon gibt es ja nicht nur einen, da gibt es ja jede Menge. Es gibt die Schriftpropheten, die großen Schriftpropheten, die kleinen Schriftpropheten, es gibt die nicht verschriftlichten Propheten. Und sie sind ja völlig unterschiedlich, wenn man sie sich anguckt. Ne? Der eine ist Bauer, der andere ist am Königshof. Der eine lässt sich am Hof nie blicken, der andere ist er angestellt. Der eine ist beliebt, der andere ist unbeliebt. Also es ist ein ganz breites Spektrum und man müsste sich ja erst mal fragen, was ist eigentlich ein Prophet? Welche Aufgabe nimmt der wahr in diesem Gefüge? Und warum ist er dann auch dann in dieser Zusammensetzung des Alten Testaments, Neues Testament natürlich auch, aber jetzt gucken wir mal aufs Alte Testament, warum hat man da die Nevi'im, also die Propheten, wirklich als fast ein Drittel des ganzen Buches zusammengestellt und gesagt, Mensch, das ist uns sehr, sehr wichtig, was da passiert ist.
Also, die prophetischen Ausformungen in den Heiligen Schriften, zieht sich ja durch, wie du angedeutet hast. Aber ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt vorher ansetzen. Also dieses Beispiel von Nebukadnezar, von diesem König, das ist ja kein Prophet, ja, in dem Sinne. Das ist ein Mensch, der sich irgendwie fragt, wie geht es weiter mit mir? Wie geht es weiter mit dem, was ich aufgebaut habe? Wie geht es weiter mit meinem Reich? Und wenn ich das so reduziere auf unsere menschliche Situation, ist ja schon die Frage vom Kleinen bis hin zum Großen, was wird aus mir? Wie geht es mit mir weiter? Was hält die Zukunft für mich in der Hand? Wie geht es weiter mit der Welt? Wie geht es weiter mit meinen Kindern oder mit meiner Familie oder mit meiner Geschichte? Das sind ja so zutiefst menschliche Fragen in einer komplexen Welt, wo wir irgendwie nicht so einen Reim ausmachen können aus den Dingen, je komplexer sie werden. Und diese Ursehnsucht, ob dem irgendwie entsprochen werden kann oder ob da irgendjemand da ist, der dem entspricht. Und da stellt sich dann die Frage bei dem Thema Offenbarung oder beim Reden Gottes, ist da eine Entsprechung zwischen dem, was uns als Menschen beschäftigt, und eine Wirklichkeit außerhalb von uns, die in Zwiesprache mit uns tritt? Und während die Mitarbeiter von Nebukadnezar sagen, nein, eigentlich ist das nur eine Zwiesprache unter uns, denn zu der anderen Wirklichkeit haben wir keinen Zugang, scheinen Daniel, also die Propheten, zu sagen, es gibt eine Zwiesprache zwischen einer anderen Wirklichkeit und unserer, zwar auf den verschiedensten Ebenen. Und so begriffen für mich ist dann so das Thema Prophetie oder dieses Sprechen Gottes durch Menschen eine zutiefst existenzielle Frage, in der sich irgendwie so in der Wirklichkeit zeigt. Ist da jemand? Ist da jemand, der sich für mich interessiert, für meine Welt interessiert, der irgendwie in Zwiesprache mit uns tritt? Und vor diesem Hintergrund öffnen sich mir neue Fenster, wenn ich dann in die biblischen Texte reinschaue und die
aber gerade bei diesem Text, jetzt sind wir bei Daniel 2, ne? Und Daniel ist ja schon wieder eine Sonderform der Prophetie, was ja wirklich da mit dieser Schnittstelle mit den Geschichten, mit der Geschichte ist. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Sinn und Zweck von Daniel 2 und 3 und dann auch 4 und so die damalige Gegenwart erstmal war. Sonst hätte dir ja auch Daniel sagen können, pass mal auf, du hast den Traum nicht verstanden. Ich frag mal nach, was der bedeutet. Wer zurückgekommen hat, gesagt, kannst dich zurücklehnen, hat mit dir nichts zu tun. Ja? Eigentlich wäre das logisch gewesen. Nein, er erklärt ihm den lang und breit, das ist ein langes Kapitel, ne? Dann kommt ein König und der erste Schlag ins Gesicht. Er fängt ja an, scheinbar schmeichelhaft. Er hat ja dieses Standbild gesehen mit den verschiedenen Wertigkeiten und Abläufen da, von oben nach unten. Und dann sagt er, du bist das Haupt aus Gold. Und dann sagt er, ja, klasse, das ist genau das, was ich hören wollte. Und dann kommt also nach dem ersten schönen Anfang der Satz, aber nach dir. Und da fängt er schon an, im Sitz herumzurutschen und sagt, wieso nach mir?
Es gibt keinen nach mir.
Ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin das goldene Haupt. Und seine Reaktion, und da ist dann wieder die Gegenwart, weil eigentlich wollte ja Daniel ihm damit was ins Stammbuch schreiben. Ne? Sagen, wie handelt man, wenn man weiß, man ist nicht hier für immer? So. Und die Reaktion ist dann nicht wahrscheinlich, wie Daniel will, wie Gott das erwartet hat in Kapitel 3. Er sagt, ich baue auch ein Standbild und ich mache das komplett aus Gold. Also ich halt komplett dagegen. Und damit hat es auch schon was mit der Gegenwart dieses Nebukadnezar auch zu tun, weil in Kapitel 4 und 5 dann dreht er dann komplett ab, weil da ist nichts mehr zu halten und zu retten. Mhm. Ne? Aber also auch die Gegenwart damals, da kommt ein Prophet und sagt ihm ja eigentlich, an deiner Einstellung müsstest du ein bisschen was justieren.
Also ich meine, vor der Prophetie kommt eben das Bedürfnis. Also so habe ich dich jetzt auch verstanden, aber auch dich mit der Gegenwart. Es geht ja um die persönliche Not. Man kann auch ein anderes Beispiel nehmen. 1. Mose, Kapitel 25. Isaak heiratet Rebekka. Nach Jahren wird sie schwanger. Und dann heißt es, 1. Mose 25, Vers 22, und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Also sie merkt, irgendwas in ihr passiert, als Frau, die schwanger ist, zum ersten Mal schwanger ist. Und da sagte sie, heißt es, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Das ist ja die Wirklichkeit, die einen trifft, in dem man sich befindet. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Wobei jetzt ja nicht steht, jetzt zu wem ist sie gegangen. War das eine Person? Ist sie an einem bestimmten Ort? Ist sie zu dem Altar gegangen, wo sie geopfert haben? Hat sie einen Spaziergang gemacht? Aber sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und eben, sie setzt voraus, dass es einen Gott gibt. Sie setzt voraus, dass Gott auch antworten wird oder kann. Und dass sie sogar hört, was er sagt. Und damit kommt irgendwie Ruhe in ihre Situation oder Perspektive, Sicherheit, Ordnung. Da wird in ihre Gegenwart hineingesprochen. Sie interessiert jetzt in dem Augenblick nicht den Weltenlauf oder wie entwickelt sich die Geschichte, was weiß ich, bis wann auch immer, sondern sagt, ich bin in einer Not, kann Gott zu mir reden? Nebukadnezar, ich bin in einer Not. Ich habe etwas geträumt, das mich so umtreibt. Kann mir jemand was sagen?
Ja. Elisa dann, ne? Dasselbe, mein Kind ist krank, ich gehe zum Propheten, ich frag mal. Gibt es auch so eine Geschichte.
Und ich denke, der gemeinsame Nenner ist eben dieser Transzendenzbezug. Das heißt also, der Bezug Gottes. Hier gibt es die Möglichkeit durch den Propheten. Der Prophet ist sozusagen das Sprachrohr Gottes, eben diesen Willen Gottes und auch die Weisung Gottes zu erfahren und zu erkennen. Ne? Mit allen Herausforderungen und Möglichkeiten.
Und das führt auch für meine Begriffe dann so zu dieser Kernfrage oder zu diesem Kernelement von Prophetie oder vom Reden Gottes, nämlich das Element dessen, dass es eben nicht machbar ist, dass es nicht bestimmbar ist, dass es nicht manipulierbar ist. Also Nebukadnezar hat diese Sehnsucht und diese Frage, dieses Ringen, bringt auch seine Leute zusammen. Die kriegen es nicht hin, ja, aber er versucht das zu erzwingen. Ja, sagt, wenn ihr meine Frage nicht beantwortet, dann was habt ihr mir die ganze Zeit erzählt? Oder Rebekka kann ja auch den Herrn befragen. Aber ob er antwortet und wie er antwortet, da hat sie keinen Zugriff oder beim Propheten Elisa. Ja? Und da stellt sich die Frage, das wäre dann für mich dann die Frage in Bezug auf das Thema Prophetie. Wie redet Gott? Wann redet Gott? Unter welchen Bedingungen redet er? Wo redet er als Antwort auf das Suchen von Menschen nach ihm? Wo redet er, weil er halt reden will? Wo bestimmt er Zukunft? Oder wo wird nur Zukunft, wie du vorhin gesagt hast, aus dem heraus geboren, was wir eh machen? Und Gott sagt nur, ja, wenn ihr so unterwegs seid, dann wird es eh dahin führen oder so. Beziehungsweise, wo lenkt er tatsächlich auch die Dinge, dass sie in eine Richtung gehen? Und das führt dann so zu der Vielschichtigkeit von Prophetie und ihrer Bedeutung auf den verschiedenen Ebenen. Aber vor allem so die Frage für mich, nach welchen Kriterien redet Gott? Oder? Also was, können wir etwas festmachen? Macht er, was er will? Beziehungsweise, wie wird Prophetie erfahrbar, so im Grunde genommen?
Also ich greife mal diesen...
Verstanden als Reden Gottes ja. in unserem Leben.
Ich will mal diesen einen Aspekt aufgreifen, den du gesagt hast, nämlich die Frage der Machbarkeit. Ja? Also ich sehe aus der Bibel, aus den ganzen Erfahrungen der Prophetie, wie er von Anfang an bis hin zum Ende des Alten Testaments auch auftritt, dass Prophetie letztlich immer in der Souveränität Gottes steht. Das heißt, Gott entscheidet, wann er gewisse Dinge offenbart und wann nicht und was er offenbart. Also es ist nie der Mensch, der jetzt das im Griff hätte. Und vielleicht ist das so ein Trend gegen das, was die Bibel uns sagt über Prophetie, dass der Mensch immer versucht, Prophetie irgendwo fixierbar zu machen oder machbar zu machen, den Zugang zu Gott machbar zu machen. Also zum Beispiel dadurch, dass es ein Amt des Propheten gibt, ja, oder die bezahlt werden vom König, ja, diese ganzen Wahrsager und so weiter in Daniel 2. Ne? Oder dass es eine gewisse Mantik gibt, also so ein Orakelwesen im außerbiblischen Bereich, wo Leute zuständig sind für dieses Orakel und dann kommt der König oder du zahlst Geld oder opferst oder was und kriegst dann dafür dann die Zukunft vorausgesagt. So, ja? Das ist ja im Grunde genommen ein Ritualisierungsprozess oder ein Professionalisierungsprozess, wo man Leute angestellt hat oder dafür bezahlt, dass sie dir diesen Zugang zu verschaffen, zur Zukunft, zu Gott oder zum Willen. Ja? Und du zahlst, also hast du auch die Erwartung, dass du da entsprechend was zurückkriegst. Ne?
Vor allem gute Ergebnisse zu bekommen.
Ja, ja, diese was Erwartung. Auch immer. Also, ja.
Ich will, dass du Gutes redest. Ja, bitte sag mir nichts Schlimmes.
Aber also ich, zumindest kann ich das nicht erkennen in der Bibel, dass wahre Prophetie nach dem Muster funktioniert. Also Gott bleibt der Souverän. Der Mensch kann nicht sagen, jetzt packe ich das mal in die Kiste, ja? Und immer wenn ich Lust habe, hole ich mir mal einen Zettel raus, den ich brauche, so für meine Situation. Ja? Das geht ja nicht.
Das stimmt. Und das ist jetzt von dieser Seite betrachtet. Und ich will noch mal auf die andere Seite gehen. Da ist dann der Prophet, dieser Mensch. Ne? Also jetzt hat er Glück, wie Daniel träumt und Gott zeigt ihm den Traum und das klappt. Oder er hat Visionen, der sieht was. Aber was mich genauso fasziniert, und das müsste auch übersetzt werden in unsere Zeit heute, ist, welche Fähigkeiten, Leidensfähigkeiten oder auch welchen Mut muss der eigentlich zusammennehmen? Weil der Prophet ist ja dadurch gekennzeichnet, weil er eben nicht nur immer, wie du sagtest, die gute Botschaft, schmeichelhafte Botschaft bringt, weil er mit dem Ja-Aber kommt hier bei Daniel und sagt, ja, du bist das goldene Haupt, aber es geht bergab. Ne? Und nach dir wird jemand kommen, wie... Und oder Nathan, der zu das ist einer der Nicht-Schriftpropheten, der zu David kommt und sagt, was du da gemacht hast, also ganz ganz schlechte Nummer. Sogar das Ganze in einem Gleichnis verpackt, damit er nicht gleich weggeschickt wird, also auch mit einer gewissen List da heranführt. Und in jedem Fall sehe ich, der Prophet selber ist jemand, der unheimlich viel Mut haben muss, in der Situation was reinzusprechen, was wahr ist und was absolut unangenehm ist. Nehmen wir zum Beispiel Jeremia, dem wird gesagt, die Stadt ist schon alles belagert und so. Und dann fragt der König, Mensch, ja, was sagt denn Gott, wie können wir hier noch gewinnen? Und Jeremia sagt, aufgeben. Ja, Gott hat beschlossen, aufgeben. Ja, also... Ich weiß nicht, wenn ich mit dieser Ansage jetzt also so einem König kommen würde, das ist ja auch ein bisschen unpatriotisch. Ne? Zu sagen, wir kämpfen ja immer bis zum Letzten. Ne? Mm. Aber Gott möchte jetzt eben, dass jetzt aufgegeben wird. Ne? Er gibt dich. So. Mm. Dann kann ich das Ganze noch gut regeln, sagt Gott. Aber was ist das denn für ein Reden hinein in eine Situation oder Amos, der den Reichen entgegentritt und sagt, also es geht gar nicht, was hier im Volk abgeht, ne? Und sie beleidigt sogar, also richtig vom Leder zieht. Dieser Mut, das zu sagen, was jetzt anliegt und natürlich auch, was du gesagt hast, im Wissen darum, dass Gott mir dann eine Sicht drauf gegeben hat, die anders ist, als die gerade en vogue.
Also was du für mich im Grunde genommen ansprichst, ist die Frage der Empfänglichkeit. Also du konkretisierst das ja in ganz konkreten Menschen, die empfänglich sind. für Gott oder für das, was er sagen will. Also immer wieder sogar auch Menschen, die es gar nicht wollen. Also und wie Jeremia, ja, nimm mich nicht. Also ich bin die falsche Person oder Mose. Weil sie irgendwie merken...
Es gab keine Karriere als Prophet.
Es gab auch die Karrieristen sozusagen. Wäre auch spannend übrigens auch zu schauen, was sind so diese Prophetenschulen. Ja, würde mich auch interessieren, ja, ob diese Empfänglichkeit auch irgendwie so trainiert werden kann oder so. Ja. Also es sei denn, die kommt auf Abwege. Aber also die Empfänglichkeit von Menschen in Bezug auf Gott, die sie in eine so Kosolidarität mit Gott bringt und sie sozusagen zu einem Sprachrohr werden lässt, auch in einer sehr widerständigen Situation. Mhm. Und da fand ich ein Buch interessant, hat mich auch geprägt von einem Mann namens Abraham Heschel, so ein jüdischer Theologe, zum Thema Propheten, der sagt, so Propheten sind Menschen, die das nachfühlen, was Gott fühlt, und das zur Sprache bringen, sozusagen. Ja? Also zum Beispiel, Gott ist in Rage versetzt, wenn Witwen und Waisen unterdrückt werden. Für uns ist das normal. Ja? Wir haben uns daran gewöhnt, so ist eben der Zustand dieser Welt. Aber Propheten sind Menschen, die das mitfühlen, wo die Welt eben auf den Kopf gestellt ist, wenn Unterdrückung stattfindet. Und durch diese Empfänglichkeit für das Empfinden Gottes werden sie sozusagen zu seinem Sprachrohr, wodurch sie sich auch in Rage auch reden können. Ja. Und das, was für uns normal geworden ist, eben anprangern. Und da kostet schon, wie du sagst, auch sehr viel Mut dazu.
Aber sagst du damit, ja, machst du ja auch ein Fenster auf, dass du sagst, okay, jetzt haben wir im Alten Testament gesehen, das war sozusagen so eine Art Institution durch Berufung und Salbung oder was weiß ich, ne? Der Prophet, ne? Oder wie der Priester, der König als Amt. Und du öffnest es ja jetzt auch dahin, dass du sagst, diese Empfänglichkeit, dieses Sehen, das wird ja auch als Seher bezeichnet, ne? Das ist eigentlich etwas, wonach wir auch streben sollten. Also können wir dann alle auch irgendwie prophetisch unterwegs sein? Oder sollen wir prophetisch unterwegs sein, zu sagen, Paulus schreibt ja, danach sollt ihr streben. Und Prophetie, das ist was Tolles.
Ja, also ich sehe durchaus dieser Seite. Mhm. Also ob Gott jetzt einen beruft oder nicht, das ist eine andere Frage. Ob wir es wollen oder nicht, so eine andere Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es unbedingt will oder so. Ja. Aber es scheint schon da eine, also ich sehe da zumindest eine Verbindung, dass Menschen erwählt werden, nicht weil sie besonders sind, sondern weil sie empfänglich sind, durch das Leben gehen und das auch etwas ist, was auch wachsen kann, womöglich. Ja, also,
also da habe ich eben meine Fragezeichen, ob das wirklich so ist. Also ich sehe, da bleibe ich bei meiner These, ich sehe die Unverfügbarkeit von Prophetie seitens des Menschen. Das ist das, was ich aus der Bibel entnehme, dass Gott spricht, wann er will. Ja? Und der Mensch ihn nicht zwingen kann, letztlich. Ja? Und deswegen auch nach dem Motto, ich kann mich jetzt vorbereiten und Empfänglichkeit trainieren, das ist trotzdem keine Garantie dafür, dass Gott mich zum Propheten macht. Jetzt, ja? Also von daher.
Aber es wird dann später noch zu einer Gabe. Also ich meine, es wird doch von der Person im Alten Testament des Propheten hin zu einer Gabe der Prophetie.
Aber die kannst du dir auch nicht einkaufen.
So ist es.
Oder dafür kannst du dich auch nicht bewerben.
Aber wenn ich sie habe, muss ich dann jedes Mal fragen?
Das ist eben der Punkt. Also ist da wirklich so ein Bruch drin? Das wäre jetzt echt meine Frage. Also seht ihr einen Bruch zwischen dem, was im Alten Testament Prophetie ausmacht? Ja? Da haben wir natürlich starke Persönlichkeiten, Propheten, ja? Gerade die eben verschriftlicht worden sind. Und im Neuen Testament, da haben wir jetzt die Propheten nicht mehr so deutlich. Da gibt es andere Schreiber, die Evangelisten und Paulus und so weiter. Ist das unterschiedlich oder ist es die gleiche Gabe der Prophetie auch im Alten Testament? Es nennt sich halt nur ein bisschen anders. Ja. Also, was würdet ihr sagen?
Also jetzt so von der Breite in die Fokussierung. Also wo Gott und wie Gott sich mitteilt, ist ihm überlassen. Ja? Also in Joel heißt es ja auch, dass er Menschen, Kindern oder Frauen, Mädchen wie heißt Geist das dort, ausgießt. Geist ausgießt und sie sprechen lässt. Also der, das bestimmt der Geist, sagt auch Paulus, das sieht sich durch, wo er, wie er sozusagen Menschen gebraucht. Und dort, wo er Menschen beruft, das deckt sich für mich schon auch, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass es eben Propheten gibt, die sich als solche etablieren. Vielleicht wussten sie es nicht. Ja? Abraham war auch ein Prophet, aber ob er sich als Prophet gesehen hat, weiß ich nicht. Aber andere sind durchaus Propheten, auch als solche kenntlich, glaube ich, wie Mose oder Jesaja. Und Jesus ist ja im Neuen Testament der Prophet schlechthin. Oder Johannes der Täufer ist ein Prophet. Und insofern Gott auch Menschen in den Gemeinden berufen hat, wie auch Paulus spricht, war es auch möglich, dass sie auch kenntlich waren, dass sie diese Gabe eben hatten oder dass Gott sie da gebraucht hat.
Ja. Nur die Frage, gibt es da eine Parallelität? Parallelität, weil im Priestertum wissen wir, es gab bestimmte Voraussetzungen, um im alten Israel Priester zu sein, genetischer Art meistens, ne? Und dann muss man sich ausbilden lassen und so. Und im Neuen Testament haben wir ein allgemeines Priestertum. Das heißt, es öffnet, es nimmt diese Symbolik auf, es öffnet sie und universalisiert sie in der Gemeinde und sagt, eigentlich seid ihr alle Priester. Ihr sollt alle diese Aufgaben mitnehmen. Ihr habt alle den direkten Kontakt, ihr habt alle den Zutritt ins Heiligtum. Und die Frage ist, gilt das auch für die Propheten? Also gibt es ein allgemeines Prophetentum auf einmal?
Also das würde ich persönlich unterschieden sehen, auch im Neuen Testament. Mhm. Also wenn Paulus sagt, strebt nach der Gabe, wie du sagst, oder wenn Gott auch die Gabe der Prophetie schenkt, ist das für mich schon was anderes als das allgemeine Priestertum. Es scheinen so berufene Menschen zu sein für diesen Dienst. Ja. Aber was für mich den Kern ausmacht letztlich, ist, was ist es denn, was Gott zu sagen hat auf den verschiedenen Ebenen? Und wenn ich Mose und Jesus als die zwei Propheten sehe, scheint Gott nicht eigentlich viel Interessantes zu sagen zu haben. So. Also die Essenz dessen, was er zu sagen hat, von Mose und von Jesus zusammengefasst, hat zutiefst mit der Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen zu tun, auf den verschiedensten Ebenen. Es ist ja das, was Mose verkündigt in den Geboten, den 10 Geboten darüber hinaus, und was Jesus in der Bergpredigt im Grunde genommen beschreibt. Also, wenn man irgendwie auf den Kern schaut, da ist nicht viel Spannendes oder Reizvolles oder da ist nicht etwas, also der Kern, ja, ist nicht etwas, wo wir sagen, oh, es wäre echt wow, so erzähl mir mal oder so. Ja. Also der Kern ist also die Gebote und die Bergpredigt und das, was diese Propheten gelebt haben. Ja. Das heißt, das ist der Kern prophetischer Rede, womit wir uns abarbeiten können, unser Leben lang. Und was jetzt manche Propheten näher tun, ist, wie kann das jetzt in deiner konkreten Situation oder in der Weltgeschichte, je nachdem, aussehen? Ja? Aber ich denke, also, es wäre so eine Fehlschau, wenn wir Prophetie als irgendwie eine geheime Rede, womit Gott jetzt alle benutzt oder Einzelne benutzt, im Fokus sehen würden. Ich würde es umkehren und sagen, es ist dir gesagt worden, was der Herr von dir fordert, würde jetzt Micha sagen.
Es ist eigentlich, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch gerade sagte. Okay, es gibt die Gabe der Prophetie, würde ich sagen, da, wo jemand ganz besonders diesen Zugang hat und sie wird benutzt im Neuen Testament, um die Gemeinde aufzubauen, um ihr zu helfen, gerade in diesen ersten Jahrzehnten und so, da Weichenstellung zu machen. Und trotzdem, glaube ich, gibt es auch nicht nur die Gabe der Prophetie, sondern auch die Aufgabe der Prophetie. Also wenn ganz, ganz banal, Apostelgeschichte 6, da kommen Leute an und sagen, also die Witwen werden hier bei der Verteilung des Essens vernachlässigt. So, also jemand sagt, es läuft nicht gut hier. Wir haben Ungleichheit und es wird unfair. Das ist ja eigentlich eine prophetische Aufgabe des Alten Testaments zu sagen, ihr kümmert euch hier nicht. Ihr verliert die aus dem Blick, die nicht immer vorne auf der Bühne stehen und die hinten runterfallen.
Aber ist das prophetisch oder ist das Weisheit,
ja, genau,
sage ich jetzt
genau,
mal, Lebensweisheit,
ja,
oder Lebenspraxis?
Naja, also, aber das ist ja gerade die Frage. Die eine der großen Aufgaben der Propheten im Alten Testament war, anzuprangern, wenn es um soziale Ungerechtigkeit, Vernachlässigung, Unterdrückung geht. Mhm. Die Frage ist jetzt, wenn das auch nötig ist in der Gemeinde, mhm, oder in der Welt, mhm, ist es dann doch durchaus auch eine prophetische Aufgabe zumindest.
Mhm. Aber dann ist es eine abgeleitete. Ja? Also ich sehe da schon einen Unterschied. Also erstens, Auch bei den alttestamentlichen großen Propheten, Amos hast du ja genannt, wird immer so gerne geredet davon, dass sie ein soziales Interesse hatten, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Ne? Das sehe ich aber nur als Folge. Ja? Also was sie eigentlich wollten, ist, das hast du vorhin schon angesprochen, dass das Volk wieder seine Bestimmung lebt in der Beziehung zu Gott. Und dass sie, da kommen ja zwei hebräische Begriffe immer vor, nämlich Mishpat und Tzedakah. Ne? Also diese beiden, Mishpat, Tzedakah, also Recht und Gerechtigkeit übersetzt das Luther, ne, in der Bibel. Das kommt ja oft als Wortpaar. Also sie rufen zurück zu Recht und Gerechtigkeit. Warum? Nicht damit es keine Armen mehr gibt, sage ich jetzt mal, sondern damit das Volk wieder in der Bundesbestimmung mit Gott lebt. Und die Folge davon ist dann die soziale Gerechtigkeit. Ja? Mhm. Und ich habe das Gefühl, in der modernen sozialen Gerechtigkeit wird dieser Aspekt der Transzendenz zu Gott völlig ausgeblendet. Ja? Da geht es nur darum, dass es allen gut geht und dass hier die Armut aufgehoben wird und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Das ist so die horizontale Ebene.
Ja. Ja?
Aber bei den alttestamentlichen Propheten sehe ich ganz stark die vertikale Ebene, die nach oben, als Grundgerüst dafür, dass es überhaupt eine horizontale Ebene gibt. Wenn die nicht da ist, dann nützt das andere auch nichts.
Ich würde es vielleicht sogar so formulieren, ohne Gott kann man ja gar nicht lieben und gerecht sein oder gnädig sein oder barmherzig sein. Das ist ja die Quelle der Barmherzigkeit. Das ist die Quelle der Liebe. Insofern, so habe ich dich verstanden, weist Amos auf Gott hin und auf meine persönliche Beziehung oder des Volkes zu Gott hin, als ein Hinweis, wenn ihr lieben wollt, wenn ihr barmherzig sein wollt, dann müsst ihr nochmal euch in Bezug zu Gott setzen. Ansonsten werdet ihr das gar nicht schaffen. Aber natürlich ist die Wirklichkeit, die sie bewegt, also das, was sie bewegt, ja, zu reden, ist eine Wirklichkeit, die zu Gott schreit. Mhm. Nämlich, dass sie unterdrücken, dass sie ausbeuten, dass sie heuchlerisch sind und so weiter und so weiter. Und sagen, das geht nicht. Aber nochmal kurz zu deiner Frage von vorhin, so mit den Priestern. Schon im Alten Testament, als das Volk nach 3 Monaten auszieht aus Ägypten und am Berg Sinai ankommt, ist ja auch diese berühmten Worte, 19 Vers 4, ihr habt gesehen, spricht Mose zu dem Volk, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. So, Vers 5, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinem Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also der Gedanke, dass alle Priester sind, ist schon auch im Alten Testament angelegt.
Ja, absolut.
Also insofern würde ich jetzt keinen, weil wir so die Frage hatten, verändert sich dann was von dieser Priester, von dem Priesterstamm hin zum Neuen Testament, alles in Priestern? Das war grundsätzlich schon angelegt. Das Amt des Propheten, glaube ich, generalisiert sich jetzt nicht so wie das Amt des Priesters, dass jeder ein Priester ist. Weil es vorhin nochmal so die Frage war, ist es im Neuen Testament, kann dann auch im Neuen Testament jeder ein Priester sein? Man kann sich sagen, Herr, ich
ein
bin
Prophet, meinst
du? Ein Prophet, ja genau. Ja. Ich bin hier, ich diese Gabe, es wäre schön, sie zu haben oder eine würdige Aufgabe, aber es bleibt in der Entscheidung Gottes, wen er dann beruft. Und deswegen würde ich dann so sagen, wenn man jetzt sagt, hier stimmt was nicht, wie wir mit den Waisen und Witwen umgehen, würde ich jetzt noch nicht sagen, dass ich deswegen dann schon ein Prophet bin, wenn ich darauf hinweise, dass das in der Gesellschaft
oder in der Gemeinde... Aber das ist doch das, was ich sage, das ist prophetische Aufgabe. Hm. Also es gibt eine prophetische Aufgabe und eine prophetische Gabe. Okay. Ich sehe die Schnittstelle schon hier zwischen Praxis und also der Prophet steht ja genau an dieser Schnittstelle zwischen Praxis und Theorie, ne? Wo der Priester noch immer sein Weihrauchgefäß schwenkt, da steht Jeremia schon vorm Tempel und sagt, Leute, dreht um, das ist alles Hokuspokus. Die machen nichts davon, die setzen davon nichts in den Alltag um. Also das ist ja immer diese Schnittstelle. Auch bei der Verteilung hier in der Diakonenwahl, bei dieser Diakonenwahl in Apostelgeschichte 6, sagen dann die Apostel, naja, stimmt, also wir kommen ja gar nicht mehr richtig dazu, das Eigentliche zu machen, nämlich Wort zu verkündigen. Also diese Schnittstelle zwischen wir sind Gemeinde, wir wollen die Botschaft verkündigen, aber das können wir nur, wenn wir sie leben. Und da müssen wir jetzt eine andere Organisationsform finden. Jetzt kann man sich streiten dafür, ist das jetzt prophetisch gewesen oder nicht. Ich würde es immer noch als prophetische Aufgabe sehen und würde sagen, dass die schon, ich meine, wir entstammen selber einer kirchlichen Tradition, die sich als prophetische Bewegung sieht. Also sind wir in diese Aufgabe ja, in unserem Selbstverständnis haben wir uns ja reingestellt und haben das ja nicht nur an ein paar Leute delegiert, sondern gesagt, es geht uns ja irgendwie alle an.
Aber deswegen sind wir ja keine Propheten, sondern wir haben von Propheten eine Aufgabe vermittelt bekommen, sozusagen.
Aber ich finde die Diskussion durchaus dahingehend spannend, weil es eben die Frage eben aufwirft, wo ist prophetisches Wirken, wo ist womöglich auch Geisteswirken durch Menschen in prophetischer Art, in Sprache und Tat, die womöglich auch ihr eigenes Bewusstsein transzendiert. Möglicherweise. Also auch bei diesem Thema nach sozialer Gerechtigkeit. Also wenn ich als Weise und also Verwitweter da bin, wenn ich Brot auf meinem Tisch bekomme, ja, dann wird es mich herzlich wenig interessieren, ob derjenige, der mir dieses Brot in Not gegeben hat, einen Gottesbezug hatte oder nicht. Ja. Aber ich würde sagen, wenn ich einen Gottesbezug habe, egal wer dieser Mensch ist, Gott hat ihn gebraucht, um mir dieses Brot zu geben.
Nee, ja, aber du würdest trotzdem, also irgendwann auch die Person, die das Brot auf den Tisch bekommt, muss ja trotzdem irgendwann sich die Frage beantworten, woher kommt das Brot?
Ja, durchaus.
Vom Staat, vom Caritas.
Ja, ja, aber das, was diese Person tut, transzendiert sie selbst. Also wenn ich als Empfänger sage, Gott hat mir dieses Brot gegeben durch diesen Menschen, habe ich diesen Gottesbezug hergestellt. Ja? Die Person kann das auch womöglich tun. Ja? Also die das eben gebracht hat. Wäre auch gut für sie, wenn sie diesen Bezug herstellen würde, dass sie nicht in sich selbst sozusagen die Quelle dessen sieht. Ja? Aber auch wenn sie das nicht tut, wird er nicht aufgehoben, dass Gott sie aus meiner Warte natürlich oder aus prophetischer oder aus biblischer Warte dazu eben gebraucht hat. Also das heißt, für mich ist in der großen Dimension, überall wo Gerechtigkeit passiert, Menschen vorankommen, den Witwen und den Waisen gedacht wird, ist Gott am Wirken, ja. Und es kann sogar sein, dass die Gottes Wirken propagieren und das Wort Gottes und den Bezug zu ihm propagieren, eben dem entgegen arbeiten, weil sie eben für prophetische Einsicht, ich sag mal so, ja, große Zusammenhänge begreifen und irgendwie so analytisch werden, sich mehr interessieren, während manch einer Humanist, sage ich mal, dabei ist, den Menschen, die in Seenot geraten, weil sie nach Europa kommen, dabei ist zu helfen. Also auch das ist möglich.
Das halte ich aber für schwierig, Simmet, weil du gibst jetzt praktisch vor, dass du eine Metaposition einnehmen kannst und sagen kannst, was wirklich Gottes Wirken ist. Und andere, die darüber überlegen, sozusagen, sagst du, die können auch falsch liegen. Ja? Also das halte ich für sehr, sehr gefährlich, zu sagen, das ist jetzt das Wirken Gottes gewesen, auch wenn es die Leute gar nicht so sehen.
Ja? Ganz und gar nicht. Also ich mache nur das Fenster weit auf und unsere Bescheidenheit auch größer für das vielfältige Wirken Gottes in dieser Welt, durch Menschen, nach seinem Gutdünken sozusagen. Ja. Aber, genau, das ist auch sehr wichtig, ist eben, dass die biblischen Geschichten oder das prophetische Wirken, wie es in der Bibel beschrieben wird, eben eine Verortung gibt, Ankerpunkte gibt durch Propheten und natürlich durch Nachfolge Jesu, die Gott gebrauchen kann oder auch gebraucht, um sozusagen eine zeichenhafte Konkretisierung vorzunehmen von dem Guten, was in dieser Welt passiert, durch diesen Gottesbezug, den die Propheten und wir haben, eben nach oben und zueinander. Und auch eine Konkretisierung. Eine Konkretisierung dessen, worum es eben geht. Wo sind wir denn gefragt, im Namen Gottes zu wirken?
Das stimmt. Und ich glaube aber, dass der wichtige Punkt jetzt hier ist, dass Sie Ihre Autorität zu sprechen oder aufzufordern oder zu mahnen oder was auch immer, immer rückbeziehen können auf eben ein So spricht der Herr. Mhm. Ja? Und das fehlt mir oft in der gegenwärtigen Zeit, wo ein Aktionismus, und sei er in sozialer Gerechtigkeit, gefordert wird, oft auch mit moralischen Imperativen hinterlegt wird, die aber nicht verankert sind in einem So spricht der Herr. Ja? Und da halte ich es für schwierig zu sagen, wir wissen aber, was politisch zum Beispiel gut ist. Ja? Und das wird dann auch moralisch überhöht teilweise. Ja? Aber es ist eben kein So spricht der Herr dahinter. Und ja, da habe ich meine Schwierigkeiten, wenn man sowas macht.
Kann ich auch nachvollziehen. Aber weißt du, was für mich die spannendere Frage wäre persönlich? Also meine Frage, die mich beschäftigt, geht stärker in die Richtung, wie sind wir prophetisch als Christen, Nachfolger Jesu, aufgestellt, dass der Geist der Prophetie unter uns wirkt und uns Weisheit schenkt, zu merken, wo sind wir gefragt und ob wir da auf der Spur sind. Das würde mich persönlich mehr interessieren als das, was ich eh nicht ausmachen kann, weshalb Menschen in dieser Welt aus welchen Interessen sozusagen die Dinge tun. Ja? Mhm. Wenn sie was Gutes tun, Gott segne sie. Ja? Okay. Und Gott soll sie führen hinsichtlich ihrer Motivation, ob sie das, inwieweit sie das auf ihn zurückführen können. Mhm. Aber ich merke jetzt als Nachfolger Jesu oder in der christlichen Community, wo ist prophetisches Wirken bei mir, unter uns? Und inwieweit, also ich würde das zur prophetischen Aufgabe auch erklären. Also da sehe ich so viel zu tun, bei uns Gottes prophetisches Wirken zu sehen und auch dem Raum zu geben. Ja. Also das wäre für mich das Zentrum. Ob da die Fokussierung richtig ist oder ob wir da auch manche Schieflage auch
haben. Ich würde es vielleicht nicht prophetische Aufgabe nennen, sondern die Frage des weisungsbezogenes Handeln. Ja? Also auf Gottes Weisung bezogenes Handeln. Wie sieht das aus konkret? Ja? Ich denke, da haben wir sicher Aufgaben. Also, meine Frage wäre jetzt nur, es gibt ja in der Bibel oder im Neuen Testament schien mir ja auch die Normativität von prophetischem Handeln vielleicht nicht ganz so groß zu sein manchmal wie im Alten. Ihr habt Apostelgeschichte 6 zitiert, ich zitiere mal Apostelgeschichte 21, Kapitel 21 in der Apostelgeschichte. Und da finden wir eine ganz seltsame Begebenheit, die hat zu tun mit den letzten Tagen von Paulus vor seiner Gefangennahme. Ja, also als er nach Jerusalem auf dem Weg ist, zurück nach Jerusalem von seiner dritten Missionsreise. In Apostelgeschichte 21. Und er bekommt auf dieser Reise nach Jerusalem immer wieder gesagt, was ihn da erwartet. Und am Schluss, also in der letzten Station in Caesarea, also einige Kilometer vor Jerusalem, kommt sogar ein Prophet aus Judäa herab, heißt es hier mit Namen Agabus. Mhm. Und der in Vers 11 ist das, der bindet sich dann die Hände und die Füße und sagt, mit dem Gürtel, mit dem ich das jetzt gemacht habe, so wird auch derjenige gebunden und gefangen genommen werden, dem das, der Gürtel gehört hat. Der hat den Gürtel von Paulus genommen. Ja. Also ein prophetisches Wort, ganz klar hier, in Apostelgeschichte 21 ab Vers 11, wo ein Prophet extra noch geschickt wird, der ihm genau sagt, was ihm blühen wird, wenn er jetzt weiter nach Jerusalem fährt. Ja. Und Paulus macht es trotzdem. Und die Frage ist, welche Wirkung hat das jetzt? Also hat er das missachtet? Hat Paulus das prophetische Wort missachtet? Ist das extra deswegen gegeben worden, um den Paulus zu warnen und zu sagen, mach das bloß nicht? Was ist so diese Normativität dieses Wortes
hier? Es ist gut, dass du da hinkommst, denn die Not, jeder von uns befindet sich ja in einer Not, eben prophetisches Wort auch einzuordnen, auch wenn es auf einen zukommt. Und jetzt sich die Frage zu stellen, spricht diese Person jetzt im Namen Gottes oder spricht sie jetzt nicht im Namen Gottes? Nochmal auch ein Beispiel aus dem Alten Testament, Jeremia, so, da heißt es über die Propheten, Vers 9. Hängt mit dem zusammen, was du sagst, nur von einer anderen Perspektive. Da heißt es, gebrochen ist mein Herz in meinem Innern. Es zittern alle meine Gebeine. Ich bin wie ein Betrunkener und wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat vor dem Herrn und wegen seiner heiligen Worte. Denn das Land ist voll von Ehebrechern. Denn wegen des Fluches vertrocknet das Land, verdorrt die Weideplätze der Steppe und ihr Lauf ist Bosheit und ihre Stärke ist Unrecht. Ja, selbst Propheten und Priester sind ruchlos. Und es gibt ja so diese Szenen, wo der König 400 Propheten oder wie viele sind es, die dem König sagen, so wird es passieren. Und auf der anderen Seite steht dann einer, es ist Jesaja, Micha, ich habe es jetzt
Micha,
nicht.
Micha,
Micha. Genau, Micha, der dann sagt, es wird so nicht sein. Also das heißt jetzt, der König hat jetzt die Propheten, die das sagen und den Propheten, der das sagt. Und jetzt die Verantwortung des Einzelnen, in dem Fall von Paulus oder von mir oder von uns, dann so einzuordnen. Also man wünscht sich ja, dass der Prophet das Leben leichter macht. Also das, aber macht es wirklich leichter oder wird es dann noch mal schwieriger? Also weil einer sagt, ich spreche im Namen Gottes.
Huh. Und 400 andere sagen, wir auch.
Wir auch. Ja, und jetzt musst du
das handeln. Ist übrigens interessant, weil es in der Kirchengeschichte sich immer wieder mal so auch gezeigt hat, und diese Wasser zu navigieren. Hier ist es ja gar nicht falsch, was der Prophet sagt. Ne? Nur die Schlussfolgerung, die Paulus zieht, ist eine falsche. Ne? Also alle implizieren, geht da nicht, weil das passieren wird. Und Paulus sagt, ja, mag schon recht haben, aber ich muss da jetzt hingehen. Ne? Wir haben das zum Beispiel, ganz interessantes Kapitel, in den großen Verfolgungen des 16. Jahrhunderts in Südfrankreich, die Hugenottengeschichte, da unten in den Cevennen, habe mich mal ein bisschen damit befasst. Da gab es die berühmten Propheten der Cevennen. Also unter der Hitze der Verfolgung bildete sich dann irgendwie gegen Ende des 17. Jahrhunderts eine Widerstandsbewegung, teilweise auch militant, die dann so guerillataktikmäßig dann die Truppen des Königs ausgetrickst hat, damit sie dann ihre Gewissensfreiheit, dafür haben sie gekämpft, dass sie ihren Glauben, ihren protestantischen Glauben behalten oder überhaupt leben dürfen. Und dann gab es eine ganz ekstatisch charismatische Zeit unter denen, wo diese Propheten aufstanden, die dann eben auch aufgestanden sind und haben gesagt, der Herr will heute, dass wir Richtung Mialé ziehen und da eine kleine Aktion machen oder dass wir fliehen. Und da wurde teilweise dann auch beobachtet, so diese Joel-Worte, dass das kleine Mädchen anfing, prophetische Sprüche zu machen. Dann standen auch zwei auf und der eine sagte, wir müssen dahin gehen. Der andere sagte, nee, der Herr hat zu mir gesprochen, wir ziehen heute in die andere Richtung. Und das macht es sehr kompliziert. Da kommst du dann und sagst, so spricht der Herr, würde ich gerne für mich dann aber auch haben.
Aber in dem Fall haben wir es ja schon. Also der Agabus war ja tatsächlich ein echter Prophet.
Ja? Aber er sagt nur, was passiert. Er sagt nicht, ob es gut oder schlecht ist, was passiert. Er sagt ja nicht, es kann ja auch eine Versicherung sein. Ich sage dir, dass das passieren wird. Und weil ich es ja im Voraus sage, ist es auch im Willen Gottes, oder?
Er steht ja schon, als er sich nicht überreden ließ, schwiegen wir.
Ja, wobei die anderen das doch schon verstehen.
Ja, ja, wir heißt es und die Einheimischen verstehen es so, geht da bitte nicht hin.
Der Einzige, der es nicht versteht, ist der Paulus. Ja? Die Frage ist dann Prophetie wirklich so wachsweich, dass ich sagen kann, jetzt mache ich es doch, wie ich will? Oder?
Beziehungsweise ich würde das umkehren und sagen, bin ich empfänglich? Also vielleicht hätte es Paulus nicht machen sollen, dass er nach Jerusalem reist. Ja. Oder wenn du Jeremia zitierst, also es ist ja nicht, also der Prophet sagt ja nicht gerade das, was dir gefallen wird. Und jetzt bist du ja auch als Gegenüber und lässt du dich jetzt darauf ein oder lässt du dich nicht darauf ein? Mhm. Und da ist das schon spannend und da würde ich schon darauf zurückkommen, sich mit großen weltgeschichtlichen Zusammenhängen und auseinanderzusetzen oder auch mit Konkretionen, wo man nicht weiß, ob der Wunsch nicht der Vater des Gedankens ist, der dazu führt, der hat es mir gezeigt, ja, man sollte sich da zurückhalten, nämlich wo wir Prophetie als etwas begreifen wollen, wo wir irgendwie wissen wollen, wie es kommt, beziehungsweise, wenn wir uns ja dreisten, auch sagen wollen, wie es kommen soll. Ja? Mhm. Und da stellt sich mir die Frage, ob Prophetie uns nicht die Hauptaufgabe darin gibt, den Weg Jesu, den Weg des Propheten zu gehen. Mhm. Und als solches kann man schon die Frage stellen, was ist die Gewichtung der Propheten im Alten als im Neuen Testament? Und da ist schon durchaus so die Frage, ob die Gewichtung nicht die ist, bei derer zu sein, die unterdrückt sind, die leiden, für die kein Fürsprecher da ist, sei es jetzt bei der Essensausteilung in der Apostelgeschichte oder wie Amos, Jesaja, Jeremia oft auch davon sprechen, was für gerechte oder ungerechte Zustände da sind. Oder das, was Jesus in der Bergpredigt verkündigt hat. Also die Frage, ob wir nicht genügend Hausaufgaben haben bei einer Anwendung, wo vieles eh klar ist, wo eh so der prophetische Zuspruch oder Herausforderung die ist, bist du bereit, dich dem zu stellen? Ja, auch diesen unbequemen Weg zu gehen, den Jesus und die Propheten gegangen sind. Oder bist du eher zurückhaltend? Und diese Zurückhaltung kann sich darin ausdrücken, dass du unempfänglich bist oder dass du große Zusammenhänge verstehen möchtest oder dass du dir das einfach machst, der Herr hat mir das und jenes gezeigt.
Mal lieber mit Prophetie beschäftigen, anstatt jetzt was praktisch zu machen. Ne? Das ist ja.
Naja, aber ja. Was mich so ein bisschen verzweifeln lässt, ist ja, dass wenn du das so durchdeklinierst, die Propheten waren ja krachend erfolglose Gestalten. Ne? Also ist ja so. Das war immer nicht alle.
Zu Lebzeiten zumindest.
Ja, aber ich meine, es ist ja immer so, ich habe euch jemanden geschickt, der hat es euch doch gesagt. Ja? Da kommt ein Elia, der lässt Feuer vom Himmel regnen. Wir erwarten die Massenbekehrung. Irgendwie wird sie uns nicht geschildert. Ne? Jeremia, Jesaja, Hesekiel, alle sagen, Mensch, wenn ihr nicht dann und kehrt um. Ne? Und selbst Jesus sagte, ja, einen nach dem anderen hat der Herr euch geschickt. Ne? Und was habt ihr gemacht? Habt ihn auf die Glocke gegeben. Und dann geht das so weiter und der Agabus wird wahrscheinlich auch das Gefühl haben, ja, irgendwie reihe ich mich in diese Tradition der erfolglosen Mahner ein. Also mich schmerzt das so ein bisschen, heißt prophetisch reden, erfolglos reden.
Also ich glaube,
oder vergeblich.
Ja, ich glaube, damit müssen wir jetzt die Fäden wieder zusammenführen sozusagen für die Sendung. Ich glaube, dass der Prophet die Verbindung, das Sprachrohr Gottes ist, dass letztlich aber Gott die Freiheit lässt, wie wir damit umgehen. Und das sehen wir ja bei Paulus auch. Ja? Und diese Erfolglosigkeit ist letztlich ein Zeichen für den Freiheitswillen Gottes, der den Menschen zwar sagt oder Weisung gibt, ja, durch die Prophetie, aber ihn nicht knechtet. Und letztlich liegt es dann bei uns, wie gehen wir damit um? Ja? Danke euch für die guten Gedanken, die wir hatten in der Runde. Und wir merken, es bleibt noch viel zu überlegen und zu tun.
Das ist schon
und zu schauen, wie wir den Willen Gottes umsetzen. Leben. Die Weisung, die wir schon haben, das Erkannte, das wir schon kennen.
Und ob er erst.
Ganz zu schweigen von dem, was in der Zukunft kommt.
Erst das Lebensfertig im Rat brauchen.